Lasst uns beten. Vater im Himmel, du bist unvergänglich. Du bist der unsichtbare, unsterbliche, unvergängliche Gott. Und alles vergeht, was Fleisch ist, aber dein Wort bleibt. Ja, auch wenn es auf Papier gedruckt ist und das Papier vergilben mag, so ist dein Wort nicht an Materie gebunden. Es ist das ewige Wort, was ohne Fehler und auch ohne Irre zu gehen aufbewahrt ist im Himmel. Und danke, dass du es uns gegeben hast. Ja, auch uns in diesen Tagen, denn du hast dein Wort bewahrt, du hast es kopieren lassen und übersetzen lassen und wir sind einfach Beschenkte davon. Aber wir wissen auch aus deinem Wort, dass wir deine Hilfe brauchen, dass wir vielmehr alles von dir brauchen, Ohren zu hören und Augen zu sehen. Wir bitten dich, dass du Dieter jetzt in diesem Moment auch Kraft deines Geistes die richtigen Worte gibst, zu der Gemeinde in Bad Oldesloe zu predigen und dass du tote Herzen erweckst, dass du solche, die zu dir gehören, dass du sie richtig belehrst und sie daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Segne auch Dieter dabei und schenk du ihm Freude, dein Wort zu verkünden. Danke, Herr, dass du immer bei uns bist, auch jetzt, wenn wir dein Wort aufschlagen. Amen. Wer nicht versteht, wer er ist, der geht in die Irre. Die Frage danach, was ist meine Identität? Ja, das ist eine Frage, die in unserer Zeit immer wieder aufkommt, auch in Bezug auf ein Land. Was ist unsere Identität? Als Deutschland gibt es das bis hin zur Frage, wer bin ich? Junge Leute, die sich fragen, ja, wofür lebe ich eigentlich? Wofür lohnt es sich, sich einzusetzen? Was soll ich glauben? Wer bin ich? Und wir sehen das vor unseren Augen, wie Menschen in die Irre gehen, verwirrt sind, weil sie nicht wissen, wer sie sind. Ein Land, das wo die Frage gestellt wird, so wollen wir nicht sein, aber wer sind wir eigentlich? Nun, wir wollen jetzt heute nicht über Politik reden oder über unser Land sinnieren, sondern uns selbst betrachten, uns selbst fragen, verstehe ich, wer ich bin als Christ? Diese Frage ist nicht nur ich bezogen, sondern schon immer war das die entscheidende Frage. Beim Volk Israel. Gott klagt über sein Volk in Jesaja 1, Vers 3. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. So sehen wir ein Nutztier, das bleibt sich treu. Ein Nutztier vergisst nicht zu essen. Ein Nutztier weiß, wo es hingehört, aber Gottes Volk, die doch Menschen sind im Bild Gottes, haben Gott verlassen. Das spricht Jesaja 700 Jahre vor Christus, vor 2700 Jahren. In Jeremia 2, Vers 32 spricht Gott das Unfassbare. Vergisst auch eine Jungfrau ihren Schmuck? Oder eine Braut ihren Schleier? Aber mein Volk hat mich vergessen seit unzähligen Tagen. Ja, eine Jungfrau, die ist nicht verwirrt darüber, wer sie ist. Sie schmückt sich. Und auch eine Braut weiß, wer sie ist. Hier im Text heißt es, sie trägt einen Schleier. In einer alternativen Übersetzung liest man Gürtel und das bezeichnet also so einen Brustgürtel, mit dem sich damals die Braut gekleidet hat und für alle erkennbar war. Sie war nicht verwirrt darüber, dass sie Braut ist, und dass sie ihrem Ehemann gehört. Aber Gottes Volk hat ihn vergessen. Der Prophet Jeremia, ungefähr 600 Jahre vor Christus. Und dann wurde das Volk weggeführt und selbst nach der Rückkehr ist es nicht anders. Der Prophet Malachi stellt diese überführende Frage in Malachi 2, Vers 10. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter? Spricht Malachi etwa 400 Jahre vor Christus. Wisst ihr nicht, wer wir sind, liebe Mit-Israeliten? Wir gehören doch zu Jahwe wie ein Sohn zu seinem Vater. Das Besondere an uns ist doch, dass wir mit Jahwe im Bund sind. Wir gehören ganz fest zu ihm. Und wir sollen allen demonstrieren, wie Gott ist, allen Völkern um uns herum. Wer aber nicht versteht, wer er ist, der lebt ohne Orientierung. Der geht in die Irre. Das sehen wir an dem Volk Israel. Und wenn wir die Ursache verstehen, dann verstehen wir auch die Lösung. Hier kommt jetzt die Lösung und die wurde schon 1400 Jahre vor Christus aufgeschrieben durch den Propheten Mose. In 5. Mose 32, Vers 18 steht: Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen. Und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte. Wie wird Gott hier beschrieben? Wie ist Gott? Er ist der Fels. Genau da finden wir allein wirkliche Orientierung, wenn wir uns an den Fels halten. Gott ist der Fels, er ist unvergänglich. Er ändert sich nicht. Aber wer ohne den Fels lebt, der lebt ohne Halt. Das ist zugegebenermaßen eine etwas betrübliche Einleitung zur Predigt. Aber das macht uns umso dankbarer, wenn wir verstehen können, wer wir sind. Wir müssen nicht so sein. Wir müssen nicht orientierungslos sein. Wir müssen nicht unser Leben lang grübeln und herausfinden, wer wir eigentlich sind. Hier in Gottes Wort finden wir die Antwort. Und jeder Christ muss verstehen, wer er ist. Und das gibt es zu lernen aus unserem heutigen Text in Johannes 1, ab Vers 19. Und da gehen wir auch jetzt hin, Johannes 1, das Johannesevangelium. Wir haben schon die Einleitung gesehen, die ersten 18 Verse, das ist das Vorwort, die Zusammenfassung, die Einleitung in dieses herrliche Evangelium. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Handlung, ab Vers 19. Hier beginnt die Handlung und hier finden wir die Betonung auf eine Person. Zumindest für einige Verse ist jetzt Johannes der Täufer im Rampenlicht und er wurde auch schon im Vorwort namentlich hervorgerufen. Lesen wir nochmal die Verse 6 bis 8. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Soweit die Verse 6 bis 8 und an dieser Stelle teile ich mit euch eine sehr hilfreiche Beobachtung, die ich von James Montgomery Boyce, einem schon zum Herrn gegangenen Bibellehrer, gelernt habe. Er schreibt in seinem Kommentar, dass diese Verse uns eine Struktur geben für den Rest des Kapitels. Das ist hilfreich. Und wie sieht das genau aus? Wir sehen hier drei Fakten über Johannes. Und ich habe das mal hier nochmal so separat gehalten. Einmal, er kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben. Alle sollten durch ihn glauben. und nicht er war das Licht. Also er kam, um vom Licht zu zeugen. Alle sollten durch ihn glauben und er selbst war nicht das Licht. Und genau diese drei Wahrheiten werden ab Vers 19 weiter ausgeführt. Zuerst in den Versen 19 bis 28, nicht er war das Licht. Das ist das Thema für die Verse 19 bis 28, die wir uns heute ansehen. Johannes ist nicht das Licht. Danach, in den Versen 29 bis 34, da lernen wir mehr ausgeführt, wozu Johannes kam, um von dem Licht Zeugnis zu geben. Und schließlich, ab den Versen 35 bis 51, sehen wir, wie alle durch ihn glauben sollten. Da sehen wir dann in dem Sinne die ersten Gläubigen, die auf Johannes hören und dann an Jesus glauben. Ja, das klingt interessant, aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Dazu müssen wir verstehen, wer Johannes der Täufer ist. In Matthäus 11, Vers 11, sagt der Herr Jesus: Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Wir alle haben eine Mutter, wir alle sind geboren, also von allen Menschen gibt es nur einen, der heraussticht, Johannes der Täufer. Er hat diese besondere Rolle in der Geschichte. Aber jetzt achtet darauf, wie der Vers weitergeht. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. In anderen Worten, Johannes, der hatte die Hauptrolle in der Geschichte, die ein bloßer Mensch nur haben konnte. Und doch hat der einfachste Christ ein größeres Vorrecht als dieser Johannes. Warum? Der Johannes zeigt voraus auf Christus. Und er hat wahrscheinlich die Wunder auch gar nicht mitbekommen. Er wurde geköpft, bevor Jesus ans Kreuz ging. Er hat nicht gesehen, wie die Erlösung vollbracht wurde. Er schaute voraus. Wir schauen zurück. Wir haben es alles vor unseren Augen in der Heiligen Schrift. Zweitens, Johannes versprach, dass Jesus mit dem Heiligen Geist tauft. Er hat das versprochen und vorausgesehen. Jeder wiedergeborene Christ hat den Heiligen Geist geschenkt bekommen in der neuen Geburt. Und die neue Geburt wird sichtbar dadurch, dass ich mein Vertrauen auf Christus setze und von meinen Sünden umkehre und in der Heiligung lebe. Und drittens, Johannes kündigte das Reich Gottes an. Er sagte, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe. Aber wir kennen jetzt 2000 Jahre Geschichte der Gemeinde Jesu Christi und wir sind selbst unter solchen, die das Reich Gottes erben. Wir wissen, wer das Reich Gottes erbt. Ich weiß, dass ihr es erbt, wenn ihr den Herrn Jesus Christus als euren Herrn und Erlöser kennt. Also, wir haben so ein viel größeres Vorrecht. Und mit diesem Wissen, dass die Bibel vollständig ist, dass die Gabe des Heiligen Geistes gegeben wurde und dass wir in der stärkenden Gemeinschaft der Gemeinde Jesu Christi sind, tun wir tatsächlich einen vergleichbaren Dienst wie Johannes, wenn wir von Jesus Christus Zeugnis ablegen. Und jetzt wollen wir gemeinsam Johannes 1, Vers 19 bis 28 lesen und uns Johannes in dieser Hinsicht als Vorbild nehmen. Verstehen, wer du bist als Christ. Ich lese Johannes 1, die Verse 19 bis 28. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem, Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Der bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn, bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm: Wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben: Was sagst du über dich selbst? Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste: Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist, und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Bet Abara, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Soweit das Wort Gottes, aus dem wir lernen wollen: Verstehen, wer du bist als Christ. Erstens, ich bin Christ, ich bin nicht der Christus. Zuerst sagt Johannes, wer er nicht ist. Er ist nicht der Christus. Eigentlich selbstverständlich und doch wichtig, das sich bewusst zu machen. Ja, wie besonders uns Gott auch gebrauchen kann in dieser Welt. Wir werden niemals das tun können, was allein Christus tut. Wir werden nie einen Menschen erretten. Wir werden nie einen Menschen erlösen. Wir werden nie ein Herz erneuern. Wir können nicht einen Menschen dem Satan entreißen. Um sich selbst zu kennen, musst du erst wissen, wer du nicht bist. Und Johannes wusste das sehr gut. Was ist die Situation? Vers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Das ist so wie eine Überschrift über die nächsten 37 Verse, wo es um Johannes geht. Danach tritt er in diesem Kapitel in den Hintergrund. Und hier an diesem bestimmten Tag redet er sein Zeugnis. Wir lesen es hier vor den Priestern und Leviten. Und wo kamen die her? Aus Jerusalem, von den Juden gesandt. Und mit den Juden ist hier vermutlich der Hohe Rat gemeint. Das waren solche, die sie aussenden konnten, die die Autorität hatten. Denn der Hohe Rat wurde von wem kontrolliert? Vom Hohepriester, dem Obersten der Priester. Und so konnte er Priester und Leviten senden, damit sie Johannes prüfen. Und wohin mussten sie laufen von Jerusalem? Achtet auf Vers 29. Dies geschah in Bet Abara, jenseits des Jordan. Wo liegt dieser Ort? Dafür gibt es nur Vermutungen. In den besseren Handschriften steht an dieser Stelle ein anderes Wort, so wie zum Beispiel in der Elberfelder Übersetzung. Dort steht, Zitat: Dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Und das ergibt auch Sinn, weil hier steht Bethanien, jenseits des Jordan. Wir kennen ja noch ein anderes Bethanien, ein Bethanien ganz nahe bei Jerusalem, da wo Lazarus und Maria und Martha wohnten. Hier ist es ein anderes Bethanien, aber wo ist dieser Ort? Johannes, wo bist du? Fragen wir uns, wo hat das sich ereignet? Auch den Ort Bethanien nahe des Jordan hat man nicht gefunden. Sind wir also nicht schlauer. Aber es gibt eine Region, die sehr ähnlich heißt, nämlich Batanea. Hier seht ihr eine Karte von dem nördlichen Israel. Hier sehen wir den See Genezareth. Und hier verläuft der Jordan, wie bekannt ist, in der Jordanebene bis hin zu Jerusalem, in die Nähe von Jerusalem, ganz hier unten. Und hier sehen wir eine Region, die heißt Batanea, jenseits des Jordan, also östlich des Jordan. Und das ist vermutlich die Region, wo Johannes war. Nicht ein bestimmter Ort, nicht eine bestimmte Stadt, sondern eine Region. Er hielt sich ja in Wüsten auf und dort gab es Wasser zu taufen. Und dorthin sind die Priester und Leviten gelaufen. Wie weit mussten sie laufen? Circa 180 Kilometer, das ist so weit wie von hier bis zur Ostsee. Also schon eine ganze Strecke sind sie gelaufen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Das machen sie nicht aus Spaß. Sie wollen herausfinden, wer bist du, Johannes? Und was ist an dieser Frage eigenartig? Nun, eigentlich müssten sie die Antwort kennen, weil Johannes, der hat schon seit Monaten gepredigt. Und was hier beschrieben wird, das ereignet sich 40 Tage nach der Taufe des Herrn Jesus. Ist schon passiert. Der Herr Jesus wurde getauft, war in der Wüste, wurde versucht. Und nach dieser Zeit lesen wir jetzt, was dieses Gespräch zwischen den Priestern, Leviten und Johannes. Eigentlich müssen sie doch Johannes kennen. Und gerade sie sollten die Prophezeiungen kennen, dass dieser Mann auftreten sollte, der vor dem Messias hergeht. Warum also diese Frage? Liest man die Frage im Griechischen, dann merkt man sofort, wo die Betonung liegt. Die Betonung liegt nicht auf wer bist du, sondern wer bist du? Und das fragen die Priester Johannes, den Sohn eines Priesters. Wir erinnern uns, Johannes ist ja auch von den Priestern. Sein Vater war Priester Zacharias. Und jetzt ist da ein Priester, der in der Wüste, ein Priestersohn, der in der Wüste tauft. Und die Frage ist, wer bist du? Du bist doch auch nur einer von uns. Merkt ihr diese Spannung? Die Priester sind aufgereiht vor ihm und dann die Leviten, so eine Art Polizei neben ihnen. Wie reagiert Johannes? Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Über die Antwort muss er nicht lange nachdenken, weil er sagt einfach die Wahrheit. Vers 20, und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Wenn einer Gelegenheit hatte, sich als Christus auszugeben, dann Johannes. In Lukas 3, Vers 15 lesen wir, da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihren Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei. Hier erfahren wir, dass die Menschen darüber nachgedacht haben. Ist er vielleicht der Christus? Wie einfach wäre es gewesen, sich jetzt als Christus auszugeben. Aber Johannes erteilt dem Munkeln eine klare Absage. Er bekannte und leugnete nicht. Und dieses Wort leugnen kommt nur noch einmal in Johannes an einer anderen Stelle vor, nämlich da, wo Petrus, wo Petrus den Herrn verleugnet. Petrus hat den Herrn verleugnet. Petrus hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Johannes leugnete nicht. Er hätte den Herrn verleugnet, hätte er gesagt, ja, ich bin es. Dann hätte er so getan, als kenne er den wahren Christus nicht, den er vor 40 Tagen getauft hat. Aber er kannte ihn. Er hat ihn getroffen. Und er sagt, ich bin nicht der Christus. Und damit sagt Johannes dasselbe wie Gott. Ja, die Frage ist, wie betrifft das uns? Martin Luther kommentiert zu dieser Stelle Folgendes. Zitat, jeder will von Natur aus Christus sein. Aber der Christenkunst ist es, zu lernen, Christus wirklich Christus sein zu lassen und an ihm allein zu hangen. Vielleicht geben Menschen das nicht so leicht zu, aber insgesamt wollen wir doch so sein wie Christus oder zumindest zum Teil wollen wir das können, was er kann. Aber wie befreiend und erleichternd ist es, dass wir uns an ihn hängen können und ihn Christus sein lassen. Natürlich ist er nicht abhängig von uns, aber Unser Herz ist davon abhängig, was wir glauben. Und wie erleichternd, ich bin nicht der Christus. Es gibt eine Menge Menschen, die würde ich so gerne retten. Ich würde gerne ihr Herz verändern, ich würde ihr Leben verändern wollen, aber ich kann es nicht. Es gibt so viel in meinem Leben, was ich gerne schneller ändern möchte, mich verwandeln möchte, aber ich kann es nicht. Ich kann nur Christus. Vielleicht wünschen wir uns auch, dass wir doch schon in der Herrlichkeit sein mögen, aber auch das können wir nicht schaffen. Wir warten darauf, bis der Herr kommt. Ich bin nicht der Christus. Verstehst du das? Das ist das Erste, um zu verstehen, wer du bist als Christ. Und zweitens, ich bin Christ, ich bin ein Werkzeug des Christus. Und hier kommen wir zu Vers 21. Die Antwort, ich bin nicht der Christus, die reicht dem Prüfungskomitee nicht. Sie wollen weiter nachbohren und bei der Befragung kommt heraus, wie sich der Täufer selbst sieht. Und dieselbe Identität trifft auch auf uns zu als Christen. Johannes sieht sich als Werkzeug des Christus und nichts anderes sind wir. In Vers 21 steht, und sie fragten ihn, was denn, bist du Elia? Und so probieren sie hier zwei weitere Optionen. Wenn nicht Christus, dann ist Johannes der Elia. Wie kommen sie auf Elia? Sie kannten die Prophezeiung im Propheten Malachi. In Malachi, Kapitel 3, und dort die letzten Verse, ab Vers 23, dort lesen wir, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag Jahwes kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. So endet das Alte Testament. Elia sollte vor dem Gericht kommen und die Israeliten zur Umkehr führen. Was sagt Jesus über Johannes in Matthäus 11, Verse 13 bis 14? Dort lesen wir, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Was war nochmal die Antwort von Johannes? Ich bin's nicht. Ich bin nicht der Elia. Jesus sagt hier, er ist der Elia, der kommen soll. Das klingt erstmal wie ein Widerspruch. Wie kann das sein? Erstens, Johannes sagt die Wahrheit. Er ist nicht der leibhaftige Elia. Er wusste das. Er ist es nicht. Er ist eine andere Person. Er ist Johannes ben Zachariam, ja, der Sohn von Zacharias und nicht der leibhaftige Prophet Elia. Zweitens, der Herr Jesus wusste, dass Johannes ein Prophet war wie Elia. Er war furchtlos, er war kompromisslos, er war treu und ohne Scheu. Deswegen hat der Herr Jesus recht. Aber auch Johannes sagt die Wahrheit, ich bin's nicht. Und nach dem zweiten Nein folgt die dritte Frage, zurück in Johannes 1, Vers 21. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Also hier verstanden sich wohl die beiden Parteien und wir brauchen vermutlich ein bisschen Nachhilfe. Wer ist gemeint mit der Prophet? Das könnte ja jeder sein, oder? Und hier ist es der Prophet, ein besonderer Prophet. Und damit ist der Prophet gemeint, den 5. Mose Kapitel 18 vorhersagt. 5. Mose, ich lese aus 5. Mose 18, ab Vers 15. Hier geschrieben aus der Sicht von Mose. Einen Propheten wie mich wird Jahwe, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Ganz so, wie du es von Jahwe, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, indem du sprachst, ich will von nun an die Stimme Jahwes, meines Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und Jahwe sprach zu mir, sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Dieser Prophet ist also ein Prophet wie Mose, der Gott von Angesicht zu Angesicht kennt, der mit Gott so eng vertraut ist wie Mose. Ist Johannes dieser besondere Prophet? Er weiß es selbst, er sagt nein. Und übrigens, wisst ihr, wer dieser Prophet ist, der so wie Mose vertraut mit Gott ist? Petrus verkündigt es in Apostelgeschichte 3, ab Vers 22, dieser Prophet ist niemand anderes als der Messias. Jesus erfüllt diese Prophezeiung, nicht Johannes. Und so haben die Prüfer alle ihre Optionen vorgelegt. Er ist nicht der Christus, nicht der Elia, nicht der Prophet. Wer ist er dann? Sie lassen ihn nicht ohne Antwort in Ruhe. Und die Fragesteller verweisen hier in Johannes 1, im Vers 22, auf ihren Auftrag. Sie sind ja von Jerusalem bis zur Ostsee gelaufen, soweit sind 180 Kilometer gelaufen und sie sind das nicht umsonst gelaufen. Sie müssen eine Antwort bringen. Sie können nicht nur sagen, er widerspricht allem. Sie verweisen auf ihren Auftrag und damit ziehen sie den vermeintlichen Trumpf. Was sagst du über dich selbst? Jetzt muss Johannes antworten. Dieser Frage kann er nicht ausweichen. Welche Antwort erklärt dein Auftreten, deine Art zu leben? Und Johannes, der braucht keine Bedenkzeit. Ohne zu stammeln, verkündigt er in Vers 23, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und ihr seht schon, woher er seine Antwort hat, nämlich vom Propheten Jesaja aus der Bibel. Anders gesagt, Johannes definiert sich nicht selbst. Er sucht nicht seine Identität in verschiedenen Philosophien, Büchern. Nein, Gott definiert, wer Johannes ist. Der Fels kann uns nur die Antwort geben, wer wir sind. Und Johannes zitiert diese wunderbare Bibelstelle. Ja, Jesaja 1 bis Kapitel 39, Gericht über Israel, über Juda. Ab Kapitel 40 auf zum ersten Mal, tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott. Und da in Vers 3 lesen wir, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg Jahwes, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Übrigens, an dieser Stelle sehen wir ganz eindeutig, dass Jesus Christus Gott ist. Hier im Alten Testament sehen wir den Namen Gottes, Jahwe. Und in Johannes 1, in Vers 23, lesen wir an dieser Stelle den Weg des Herrn. Das ist niemand anderes als Jesus. Jesus ist Jahwe. Jesus ist Gott. Welche Straße ist hier gemeint? Nun die Straße, auf dem das Volk aus dem Exil zurückkehrt. Und wenn das ganze Volk Israel von ihrer Sünde zu Gott umkehrt, dann geschieht dieser neue Auszug, diese neue Rückkehr. Aber hier in diesem Vers ist die Straße ein Bild für das Herz. Wir sehen ja, dass Johannes zur Umkehr ruft. Er sagt ja nicht, wir müssen jetzt hier die Ebene platt machen und eine Autobahn nach Jerusalem bauen. Nein, er sagt, tut Buße. Das heißt, die ebene Straße ist das Herz, das Umkehr zu Gott. Und so versteht Johannes seinen Auftrag als einen Straßenarbeiter. Er wirkt auf die Herzen ein, bevor Gott, der Herr selbst, auf diesem Weg geht. Und dabei ist er der Herold, der vor dem König hergeht. Ein Herold ging vor dem König und bereitete das Volk vor für die Ankunft des Königs. Das ist Johannes. Und was sagt er über sich selbst? Er sagt, ich bin eine Stimme. Das sagt er hier in Vers 23. Ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste. Er stellt sich einfach als Stimme zur Verfügung, damit der Herr durch ihn ruft. Johannes ist die Stimme und Jesus ist das Wort. Jesus ist der Inhalt. Benedikt Peters nennt Johannes hier treffend das, Zitat, Werkzeug eines Größeren. Und damit ist präzise gesagt, wer der Täufer ist. Er ist ein Werkzeug des Christus. Das finde ich eine sehr treffende Bezeichnung, auch für uns als Vorbild. Ich bin nicht der Christus. Ja, als Christ bin ich nicht Christus. Aber ich bin doch für Christus da. Ich will doch ein Werkzeug für ihn sein. Ich will nicht nur Zuschauer sein, sondern ich will ausführen, was er mir aufträgt. Johannes sollte dort damals in der Wüste Juda und in der Wüste und in der Gegend von Batanea predigen. Und auch wir haben diesen Auftrag für den Herrn, ein Werkzeug zu sein, für was immer er uns gebrauchen will. Ich frage also, was sagst du, der du hier sitzt, über dich selbst? Versuchst du dich selbst zu definieren, so wie wenn man eine Figur aus Sand baut, aus trockenem Sand? Stell dir vor, trockener Sand und du willst etwas daraus formen. Nasser Sand, das geht, da kann man Förmchen machen, aber wenn der Sand so ganz trocken ist und man nimmt das in die Form und möchte jetzt vielleicht eine Schildkröte gleich sehen, nimmt das Förmchen hoch und der Sand, der rieselt wieder zur Seite. So wenig können wir uns selbst definieren. Das hat keinen Bestand, aber Gott in seinem Wort sagt uns, wer wir sind. Wer bist du als Christ? Gottes Wort sagt, du bist ein Glied am Leib Christi. Wir sind ein Körperteil, das eine Funktion erfüllt und das mit Christus verbunden ist und so auch mit seiner Gemeinde. Wir sind ein Stein in Gottes Tempel. Lasst euch aufbauen als lebendige Steine, sagt Petrus. Steine sind anders als Körperteile, die bewegen sich nicht. Und die sind wichtig, jeder Stein an seinem Platz zu Gottes Ehre. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, um zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist deine und meine Identität. Der Herr erwecke uns, dass wir das umso mehr ausführen, wofür er uns als Werkzeug gebrauchen will. Und wir könnten die Liste weitergehen, aber versteht ihr, das sind Beispiele dafür, wer wir sind. Wir gehen ins Wort Gottes und lernen, wer wir sind. Verstehen, wer du bist als Christ. Erstens, ich bin nicht der Christus. Zweitens, ich bin ein Werkzeug des Christus. Und drittens, ich bin ein Verehrer des Christus. Und damit kommen wir zu den Versen 24 bis zum Ende. Nachdem die Frage, wer bist du, also jetzt klar beantwortet ist, geht es jetzt um das, was tust du, Johannes, was tust du? Auch hier wankt Johannes nicht. Seine Antwort ist Vorbild für jeden Christ. Ich bin ein Verehrer des Christus. Wir lesen ab Vers 24, die Gesandten aber gehörten zu den Pharisäern. Hier lernen wir die Prüfer noch besser kennen. Die Gesandten gehören zu den Pharisäern. Und damit lernen wir, ja, von den Priestern und Leviten gab es nicht nur Sadduzäer, sondern auch Pharisäer. Wir verknüpfen meist die Sadduzäer mit den Priestern, aber unter den Priestern gab es auch Pharisäer. Das schließen wir aus diesem Vers. Sie waren gleichzeitig Priester und Pharisäer. Und sie waren die Strikten unter den Juden. Sie waren historisch verwurzelt im Widerstand gegen das weltliche, ja, das weltliche Leben der Griechen. Und sie lebten genau das, was das Prädikat heilig verdient hat. Sie wollten die Heiligsten sein. Und deswegen hatten sie nicht nur das Gesetz, sondern auch zusätzliche Traditionen und Regeln, um ja nicht äußerlich das zu brechen, was Gott gebietet. Und so hielten sie sich an das mündliche Gesetz, an die vielen extra Regeln der Rabbis, zum Beispiel was am Sabbat erlaubt war und was nicht. Und die haben das Leben so äußerlich kompliziert gemacht, aber was haben sie vernachlässigt? Das Herz. Das Herz. Die Einstellung des Herzens gegenüber Gott. Und das erklärt auch ihre Frage an Johannes. Warum taufst du denn? Wieder ist das Du besonders betont. Und daran wird deutlich, dass die Frage nicht rein informativ gemeint ist. Sie fordern Johannes heraus, sich zu rechtfertigen. Warum tust du das? Ja, wenn man wirklich Gottes Gesetz lieben würde, dann würde man es doch begrüßen, wenn da Johannes die Menschen zur Buße aufruft, im Herzen. Aber wenn es nur um das Äußerliche geht und ja, nicht die Regeln der Pharisäer zu verletzen, dann fordert man heraus, warum tust du das? Wer gibt dir die Autorität zu taufen? Historische Quellen außerhalb der Bibel berichten, dass das Untertauchen im Wasser zwar bekannt war, aber nicht auf diese Weise. Also wir lesen das nicht in der Bibel, aber in anderen Quellen daraus wissen wir, dass wenn Heiden zum Judentum übertraten, dann haben sie sich selbst im Wasser untergetaucht. Das, was wir so als Proselytentaufe kennen. Aber was Johannes macht, ist hier doppelt ungewöhnlich. Erstens, er tauft, also nicht man tauft sich selbst, sondern er tauft. Und zweitens, er tauft Juden, keine Heiden. Und deswegen die Frage, warum tust du das? Vielleicht dachten die Pharisäer jetzt, sie hätten Johannes in die Enge getrieben. Er hatte ja selbst bekräftigt, er ist nicht der Christus, nicht der Prophet, nicht Elia. Warum nahm er sich das Recht zu taufen? Und wieder ist die Antwort von Johannes so super, so treffend. Schaut in Vers 26. Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Johannes ist so gut, er lässt sich nicht zum Stolz verleiten. Er weiß, wer er ist. Er sagt, ich taufe mit Wasser. Schaut mal, ich habe auch Wasser hier. Das ist einfach nur normales Wasser. Ihr kennt das. Ihr benutzt es auch zum Baden. Ich taufe mit Wasser. Ich bin nicht besonders. Die Kraft liegt nicht in mir. Er bewirkt nichts Übernatürliches. Die Taufe im Wasser ist bloß ein Symbol, aber ein wichtiges. Wofür steht nochmal die Taufe des Johannes? Für die Buße, für die Bekehrung vom alten Ich. Ich als Mensch, der mich selbst reflektieren kann, ich kehre um von meinem alten Leben zu Gott hin. Und derjenige, der ins Wasser steigt, bekennt öffentlich, dass er ein Sünder ist. Das war das Symbol. Er hat es öffentlich gemacht. Ich bin ein Sünder, ich bin nicht gut genug für Gott, ich habe seine Gebote gebrochen. Mein Herzensproblem ist, dass ich Gott nicht wirklich liebe und ich kehre davon um. Und genau darin liegt die Vorbereitung auf den Messias. Weil jedes Menschen Sünde trennt ihn von Gott. Und das ist das Hindernis. Aber jetzt kommt das Wichtige. Nicht der Mensch beseitigt dieses Hindernis, sondern der Messias, der kommt, der nach Johannes kommt. Denkt an die ebene Straße. Wenn der Sünder anerkennt, ja, ich bin schuldig, ich habe versagt und ich kann es nicht gut machen, dann ebnet sich die Straße für den, der die Schuld wirklich vergeben kann und der im Gegensatz zu mir ein gerechtes Leben gelebt hat, der meine Stelle einnehmen kann, meinen Platz einnehmen kann. Nur der Messias schafft Erlösung und ein neues Herz. Und genau auf den weist Johannes hin. Er sagt, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer. In anderen Worten, er ist schon da, er ist schon mitten unter euch. Der Messias ist schon angekommen. Er ist schon gegenwärtig unter ihnen. Und jetzt kommt das große Problem. Vers 26. Einer, den ihr nicht kennt. Und damit dreht Johannes die Herausforderung von sich weg zu den Juden, die ihn befragen. Ihr Priester und Pharisäer, ihr seid gefordert. Ihr kennt den Messias nicht. Und darum tut Buße und lasst euch taufen. Und lernt den Messias kennen. Lasst euch auf ihn hinweisen. Das ist, was Johannes hier den Prüfern mitgibt. Und dann wird deutlich, wie Johannes über den Messias denkt. Vers 27. Dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist. Und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Das haben wir schon gesehen in Vers 15. Der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Johannes weiß, der Messias Jesus, er ist der Ewige, er ist der Sohn Gottes, der Mensch wurde. Deswegen ist er vor ihm gewesen. Und er ist nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Der Messias folgt auf Johannes, aber er ist nicht ein Ebenbürtiger. Er ist nicht ein Nachfolger von Johannes. Und er ist kein normaler Lehrer. Laut dem Kommentator Carson wurde von einem Schüler erwartet, dass er alles für seinen Lehrer tat, außer ihm die Schuhe auszuziehen. Und was sagt Johannes? Ich bin nicht mal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Wer hat die Schuhe ausgezogen? Das waren die Sklaven. Also Johannes sagt, ich bin nicht ein normaler Schüler von dem, der kommt. Ich bin nicht mal sein Sklave, ich bin unter dem Sklaven. Mehr Ehrfurcht kann er nicht ausdrücken. Und genau das hätte bei den gesandten Pharisäern die Ehrfurcht vor dem, der kommt, wecken müssen. Wenn das so ist, ja, dann müssen wir uns richtig vorbereiten, dann müssen wir uns bereit machen, diesem Mann zu begegnen, von dem du redest. Dann müssen wir unser Herz bereit machen, dann müssen wir wirklich Buße tun und umkehren und glauben. Und dir glauben, was du sagst, Johannes. An dieser Stelle lesen wir nicht, wie die Pharisäer reagierten. An anderer Stelle in Johannes 5, Vers 44 lesen wir, was Jesus zu den Juden sagt. Er sagt, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Das ist, wie wir alle sind von Natur aus. Wir suchen Ehre voneinander und suchen nicht die Ehre des wahren Gottes. Weil sonst würden wir uns vor ihm demütigen und bekennen, ich bin arm, ich bringe gar nichts. Ich kann nicht mal Gnade fordern, sondern nur um Gnade bitten. Im Buch Anbetung von John MacArthur las ich folgendes Beispiel. Ein Student dachte, er könnte den Evangelisten Dwight Lyman Moody beeindrucken. Er war bei einer Gebetsnacht und sagte zu Mr. Moody, wissen Sie, wo wir waren? Wir waren bei einer Gebetsnacht. Sehen Sie, wie unsere Gesichter leuchten? Mr. Moody antwortete mit 2. Mose 34, Vers 29. Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte. Und das lässt mich an Johannes denken. Johannes sagt so etwas Demütiges. Man dann denkt, wow, Johannes, wie kannst du sowas sagen? Das muss ich mir merken. Ja, so erscheine ich demütig vor dem Herrn. Aber Johannes hat das nicht extra gemacht, um jemanden zu beeindrucken. Das war sein Herz. Das war, wie er wirklich dachte. Das war nicht aufgesetzt. Sein Angesicht scheint, aber ohne, dass er es weiß oder bewirken wollte. Und das ist auch mein Wunsch für uns, dass wir den Herrn Jesus ehren, so wie er ist. Nicht, weil das Ehre unter Christen hervorbringt, weil man dann angesehen wird. Nicht einmal, weil man dann Gott etwas gibt. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 41, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Der Herr Jesus kassiert nicht unsere Ehre ein. Wir haben uns nichts verdient, wenn wir ihn ehren. Was er sucht, ist, dass wir ihn von Herzen ehren, weil er ist, wer er ist. Amen. Wir wollen ihn ehren, indem wir nach seinem Gebot sein Mahl feiern. Dazu lass uns daran denken, was wir feiern, dass wir an ihn denken. Und ich möchte ihm zuerst noch danken dafür, dass er uns durch sein Wort belehrt hat. Lasst uns beten. Christus, Jesus, du bist das Wort und danke, dass du uns erinnerst, wir werden nie das tun, was du allein tun kannst. Du allein rettest und du allein verwandelst, du allein verherrlichst. Danke, dass du Menschen rettest, um sie als Werkzeuge zu gebrauchen. Und wie unvollendet sind wir noch, aber danke, dass du uns dennoch gebrauchen kannst. Du bist größer als unser Unvermögen. Danke, dass wir dich ehren können. Und dazu hilft doch, dass wir nicht auf uns selbst schauen und über uns selbst grübeln, sondern dass wir auf dich schauen und unsere Ehrerbietung echt ist, bitte Herr. Amen.